Und schließlich noch der dritte Teil des Vortrags, der kürzeste, weil er ist sozusagen ja nicht mehr als eine Überleitung zu dem, was Sie in den anderen Vorträgen dann eben auch zu hören bekommen, wenn es um die Frage der Rehabilitation geht. Meine Damen und Herren, wir setzen uns ja als Institut dafür ein, auch bei den Krankenkassen, dass die Rehabilitation im Falle von Beeinträchtigung quasi ein lebenslanger Begleiter wird. Das heißt, wenn Menschen an sensorischen, an kognitiven bzw. körperlichen Beeinträchtigungen leiden, beziehungsweise wenn diese Beeinträchtigungen bei ihnen vorliegen, plädieren wir sehr dafür, dass in regelmäßigen Abständen Rehabilitationsmaßnahmen, seien es stationäre, teilstationäre oder ambulant gegeben im Sinne einer mobilen Rehabilitation, verschrieben werden und dann auch in Anspruch genommen werden können, weil uns diese permanenten Rehabilitationsleistungen als unglaublich bedeutsam erscheinen, wenn es darum geht, den Begriff hatte ich ja schon verwendet, die Plastizität, das heißt die Anpassungsfähigkeit unseres zentralen Nervensystems, genauso wie die Anpassungsfähigkeit unseres Organismus an neue Herausforderungen und Anforderungen aufrechtzuerhalten bzw. zu fördern. Das würde eben bedeuten, dass man immer wieder die Möglichkeit hat, bestimmte Verhaltenstechniken, die man entwickelt hat, zu verstärken bzw. systematisch zu erweitern, vielleicht auch neue kognitive Techniken, Orientierungstechniken im Raum, im Austausch mit anderen Menschen zu verfeinern und vor allen Dingen schließlich auch mehr und mehr in der Lage zu sein, die ganzen digitalen Fortschritte in das eigene Verhaltensrepertoire bzw. kognitiven Strategienrepertoire zu integrieren und in der Lage zu sein, etwas für seinen Körper zu tun, damit man sozusagen in dem Körper jene Mobilität aufrechterhält, die man unbedingt haben muss, wenn man mit sensorischen Einbußen konfrontiert ist. Das ist eine Forderung, die wir sozusagen immer wieder aufstellen, weil wir sagen, durch diese kontinuierlich gegebene Rehabilitation wird natürlich auch dazu beigetragen, dass Hilfebedarf besser kontrolliert werden kann, beziehungsweise Pflegebedarf erst gar nicht auftritt. Ich will Ihnen das wieder für einen Teilbereich von Beeinträchtigungen zeigen, der Ihnen vielleicht als etwas ungewohnt erscheint. Aber nur damit Sie sehen, dass ich weiß, worüber ich da rede. Wir machen nicht nur sehr viele Untersuchungen mit Schlaganfallpatienten, nicht nur viele Untersuchungen mit pflegebedürftigen und schwerstpflegebedürftigen Patienten, sondern wir haben ja auch die nationale Kontergan-Stichprobe bei unserem Institut. Das heißt, wir haben ja für die Kontergan-Geschädigten viele Untersuchungen durchgeführt, Hilfe- und Pflegebedarf diagnostiziert, Rehabilitationsbedarf diagnostiziert und dann vor allen Dingen auch die beiden großen letzten Kontergan-Stiftungsveränderungszusätze mitgeschrieben. Und da war für uns auch ein ganz zentrales Plädoyer an Bundesregierung bzw. Krankenkassen immer wieder darauf hinzuweisen, ermöglicht eine kontinuierliche Rehabilitation. Weil diese kontinuierliche Rehabilitation Menschen immer und immer wieder in die Lage versetzt, ihre Verhaltenstechniken, ihre kognitiven Techniken zu verfeinern, immer wieder in die Lage versetzt, ihr Handeln in räumlichen und sozialen Umwelten zu verfeinern und vor allen Dingen auch emotionale Techniken aufzubauen, um eben mit psychischen Belastungen beziehungsweise Beeinträchtigungen besser umzugehen. Und ich glaube, dass die großartigen Entwicklungen im Bereich der digitalen Welt, der Computertechnologie, der Informationstechnologie, der Kommunikationstechnologie besonders dafür geeignet sind, auch solche Rehabilitationsleistungen immer wieder anzubieten. Und wenn man nicht Rehabilitationsleistungen in Anspruch nehmen will, dann sollte man es zumindest als einen bedeutsamen Beitrag, eine bedeutsame Komponente eines auch staatlicherseits durch die öffentliche Hand geförderten Bildungsprogramms sein. Die Computertechnologie hat mittlerweile so gute Techniken entwickelt, auch so gute Oberflächen entwickelt, dass man ja in der Tat durch deren Nutzung die Kommunikationsmöglichkeiten noch mal erheblich erweitern kann. Aber dazu bedarf es natürlich auch einer guten Schulung beziehungsweise einer guten Einarbeitung. Was ich im Kontext dieses letzten Teils des Vortrags einfach noch einmal sagen will, was ich ja am Anfang auch stark gemacht habe, ist eben Folgendes. Unterschätzen wir bitte nicht die funktionelle, die strukturelle und die molekulare Plastizität. Das bedeutet, die funktionelle, dass wir bis in das hohe Lebensalter hinein neue körperliche Techniken entwickeln können, auch neue kognitive, auch neue emotionale Techniken entwickeln können. Das ist keine Frage des Lebensalters, das ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Wir haben diese große funktionelle Plastizität unserer Organe. Bis ins hohe Lebensalter hinein können wir beispielsweise bei Menschen, die anfangen, vielleicht auch sogar erst anfangen, allmählich Bewegung und Sport in ihren Alltag einzubauen, relativ schnell eine deutliche Zunahme der physiologischen Leistungskapazität beobachten. Das beeindruckt uns sehr. Menschen, die neue kognitive Strategien entwickeln, beispielsweise im Umgang mit Computertechnologie. Wir können ganz wunderbar beobachten, wie sich die neuronalen Netzwerke, darüber habe ich schon gesprochen, strukturell verändern. Das heißt, es kommen immer wieder neue Nervenzellen dazu, die sich Nervenzellverbänden angliedern. Es kommen neue Synapsen hinzu. Man hat den Eindruck, im zentralen Nervensystem, vor allen Dingen auf der Großhirnrinde, geschieht unglaublich viel, wenn wir lernen, bis ins hohe Lebensalter hinauf. Und molekular bedeutet das eben, dass wir unseren Erbträger dadurch permanent aktivieren. Und die Aktivation des Erbträgers heißt ja letzten Endes, dass die Zelle in besonderer Weise, die Körperzelle wie die Nervenzelle, in besonderer Weise bereit ist, auch Neues zu lernen, beziehungsweise das Gelernte weiter zu differenzieren. Und in dem Zusammenhang ist mir eine Aussage ganz wichtig, die nochmal auf die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit der vielen sozialen Aktivitäten des Verbandes hindeutet. Eine gute soziale Aktivität, das heißt eine Aktivität, die den anderen Menschen erreicht und in die dieser Mensch oder der andere Mensch aus seinerseits wieder etwas hineinbringen kann, ist für die intellektuelle Entwicklung bis ins hohe Lebensalter, für die emotionale Entwicklung bis ins hohe Lebensalter und übrigens auch für die körperliche Entwicklung, weil sie ja im Grunde genommen auch körperliche Aktivität fördert, von allergrößter Bedeutung. Deswegen sollte man nicht sagen, im hohen Lebensalter oder höheren Lebensalter ziehe ich mich allmählich aus Beziehungen zurück. Nein, im Gegenteil, im höheren bzw. hohen Lebensalter sollte man diese Beziehungen nicht in einer großen Anzahl, aber in einer qualitativen Tiefe immer und immer wieder suchen, weil sie sind nicht nur für das Wohlbefinden, sondern eben für die emotionale Entwicklung, für die geistige Entwicklung und die körperliche Entwicklung von allergrößter Bedeutung. Ich hatte Ihnen gesagt, dass ich das Gedicht von Paul Fleming, das ich am Anfang vorgetragen hatte, am Schluss noch einmal vortragen will, allerdings dann auch noch um einen Vers erweitert, durch einen anderen Schriftsteller aus der Barockzeit, und dann bin ich auch mit meinen Ausführungen schon am Ende angelangt. Sei dennoch unverzagt, gib dennoch unverloren, weich keinem Glücke nicht, steh höher als der Neid, erfreue dich an dir und achte es für kein Leid, hat sich gleich wieder dich Glück, Zeit und Ort verschworen. Was dich betrübt und labt, halt alles für erkoren. Nimm dein Verhängnis an, lass alles unbereut, tu, was getan muss sein, und ehe man dir es gebeut, was du noch hoffen kannst, das wird noch stets geboren. Was klagt, was lobt man doch, sein Unglück und sein Glücke ist ihm ein jeder selbst. Schau alle Sachen an, dies alles ist in dir, lass deinen eitlen Wahn. Und ehe du fürder gehst, so geh in dich zurücke. Wer sein Selbstmeister ist und sich beherrschen kann, dem ist die weite Welt und alles untertan. Ein kongenialer, also mit ganz ähnlichen Gaben ausgestatteter Schriftsteller, ebenfalls aus der Barockzeit, Simon Dach, schrieb viele Verse über die Freundschaft, die ich Ihnen jetzt hier nicht alle zitieren will. Ich könnte das, aber ich will es nicht, weil das zu viel Zeit kosten würde. Aber aus diesen vielen Versen über die Freundschaft sei einer herausgearbeitet bzw. herausgenommen und Ihnen vorgetragen, weil Ihnen dieser zeigt, dass dieser Entwicklungsprozess, der von Paul Fleming in seinem wunderbaren Gedicht An sich, das ich Ihnen eben vorgetragen habe, beschrieben wird, dass dieser wunderbare Entwicklungsprozess in hohem Maße davon abhängig ist, dass wir in sozialen Beziehungen stehen, in fruchtbaren Beziehungen, und diese stark machen, mit Blick auf unser eigenes Wohlbefinden beziehungsweise mit Blick auf das Wohlbefinden anderer Menschen. Die Red ist uns gegeben, damit wir nicht allein für uns nur sollen leben und fern von Menschen sein. Wir sollen uns befragen und sehen auf guten Rat, das Leid einander klagen, so uns befallen hat. Schöner kann man nicht ausdrücken, dass wir ohne den anderen, dass wir ohne die Hilfe des bzw. der anderen nicht sein können, dass die Hilfe aber so beschaffen sein soll, dass wir uns unter dieser bzw. in dieser seelisch, geistig, spirituell, religiös weiterentwickeln können. Vielen Dank für Ihre sehr geschätzte Aufmerksamkeit.